Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Stellwerk, der Bahnpolitik-Podcast von DVZ und Eurail Press.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sind Sie dabei, wie etwas Neues startet, und zwar ein Politik- und Wirtschaftspodcast für die Eisenbahn- und Speditionsbranche mit dem schönen Titel Stellwerk. Das ist eine gemeinsame Idee der DVZ, der führenden Fachzeitung für Güterverkehr und Logistik, und Eurail Press, der Dachmarke für die Bahntitel des DVV Media Verlags. Wir sind
Julius Fiedler. Ich arbeite für Eurail Press als Hauptstadtkorrespondent für die Eisenbahnmagazine, die bei uns erscheinen. Das sind Fachmagazine wie die Eisenbahntechnische Rundschau, der Eisenbahningenieur oder Signal und Draht. Vor allem aber schreibe ich für unser Wirtschaftsmagazin Rail Business darüber, was verkehrspolitisch in Brüssel und Berlin passiert und was das für die Unternehmen im Markt bedeutet.
Und mein Name ist Susanne Landwehr. Ich bin Hauptstadtkorrespondentin der DVZ und berichte aus Berlin über die wichtigsten verkehrspolitischen Themen für alle Verkehrsträger, den Bundeshaushalt, alternative Antriebe, Kraftstoffe und Infrastruktur.
Einmal kurz zum Setting, in dem wir hier sitzen. Wir sind im Büro von DVZ und Eurail Press in der Bundespressekonferenz und haben den Raum mittlerweile zu einem kleinen Podcast-Studio ausgebaut. Gern laden wir auch Gäste hierher ein, um die wichtigsten verkehrspolitischen Fragen mit Ihnen zu besprechen.
Unser gemeinsamer Podcast wird etwa alle 4 Wochen zu hören sein. Heute also haben wir Premiere. Wir wollen in Zukunft immer einen guten Mix haben aus den großen und kleinen Themen, die die Bahnbranche gerade bewegen. Und wir sind natürlich viel unterwegs in Berlin und auch auf Veranstaltungen und sprechen und telefonieren mit sehr vielen Leuten in ganz verschiedenen Positionen. Wir hoffen, dass wir Sie mit unserem Gespräch auf ein paar interessante Gedanken bringen können.
Zu Beginn kümmern wir uns heute gleich um 2 große bahnpolitische Themen, die zuletzt Wirbel in der Branche gemacht haben. Zum einen nämlich über den Vorstoß von Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der neben seinen Initiativen für die Infrastruktur jetzt auch den Rest des DB-Konzerns in den Fokus nimmt. Er verlangt von der DB ein Sanierungsprogramm. Zum anderen sprechen wir über die aktuelle Haushaltsdebatte. Außerdem wollen wir kurz auf die InnoTrans Ende September blicken. Das ist ja die größte Messe im Eisenbahnbereich, man kann wohl sagen die Weltleitmesse, die in wenigen Tagen hier in Berlin stattfindet.
Und da freuen wir uns schon alle drauf.
Das stimmt wohl. Kommen wir also gleich zu unserem ersten Thema. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat am 3. September 2024 die Presse kurzfristig ins Bundesverkehrsministerium eingeladen. Bei der DB könne man es nicht bei der Sanierung des Netzes belassen, sondern müsse auch Anpassungen im wirtschaftlichen und organisatorischen Bereich vornehmen, hieß es in der Einladung. Bei dem Termin hat Wissing dann 7 Punkte vorgestellt, bei denen er bei der DB Veränderungen fordert. Inhaltlich sind diese Punkte, finde ich, wenig spektakulär, aber die Tatsache, dass er sie vorgestellt hat, war interessant, weil er politisch ein weiteres Zeichen gesetzt hat. So kann es nicht weitergehen.
Die Schlagworte, die er in dem Katalog auflistet, sind aber tatsächlich nicht neu. Was steht alles drin? Verbesserung der Pünktlichkeit, Überprüfung von Investitionen, insoweit, dass man nicht immer den sonderangefertigten teuersten Zug kaufen muss, Abbau von Doppelstrukturen. Das sind Themen, die uns schon seit Jahren begleiten, wenn es um den DB-Konzern geht. Aber wie du finde ich auch, dass Wissing wirklich ein starkes Signal ausgesendet hat. Dazu gehört vor allem, dass er die Umsetzung seiner Forderung stärker kontrollieren will. Die Bahn fährt schon seit Jahren immer höhere Verluste ein und zugleich erhält sie im Moment gigantisch viel Geld. Wir kommen ja nachher nochmal auf die Haushaltszahlen zu sprechen. Ein Handeln war also längst überfällig, finde ich.
Richtig. Und mit dem Geld, das die Bahn in erster Linie für die Infrastruktur bekommt, begründet Wissing ja auch, dass er jetzt die in Anführungsstrichen interne Sanierung bei der DB fordert. Etwas verkürzt sagt er, wir als Bundesverkehrsministerium haben das Hochleistungskorridor-Sanierungskonzept entwickelt. Wir haben zusätzliche Mittel im Bundeshaushalt organisiert. Wir haben das Bundesschienenwegeausbaugesetz novelliert, um gesetzliche Fehlanreize aus dem System zu nehmen. Jetzt müsst ihr auch als DB an eure internen Strukturen ran, damit ihr auch die betrieblichen und die wirtschaftlichen Zahlen wieder in die Höhe treibt.
Genau. Und die Bahn hat nun ein Sanierungskonzept vorgelegt. Der Aufsichtsrat soll darüber Mitte September entscheiden. Bemerkenswert ist, in dem Konzept sollen konkrete Verantwortliche genannt werden. Die DB muss alle 3 Monate einen Bericht vorlegen. Und wenn etwas schiefläuft, will der Minister eben mit diesen Verantwortlichen sprechen. Das erhöht den Druck auf das Management deutlich.
Den Druck auf das Management gibt es sicherlich, aber ich sehe nicht, dass dadurch Manager oder die Führungsebene tatsächlich Konsequenzen befürchten müssen. Im Gegenteil, ich finde, bei der Pressekonferenz wurde deutlich, dass sich Wissing nochmal stärker hinter den aktuellen DB-Vorstand Richard Lutz gestellt hat.
Also da bin ich mir nicht so sicher. Zuerst dachte ich, als die Presseeinladung kam, nun geht es Richard Lutz an den Kragen. Dennoch fand ich den Satz von Wissing bemerkenswert. Ich möchte nicht nur mit Herrn Lutz abstrakte Dinge besprechen. Für mich klingt das so ein bisschen nach Distanzierung. Als DB-Vorstand würde ich mich nun nicht mehr so sicher fühlen.
Ja, aber Wissing hat ja auch gesagt, dass unter anderem durch das enge Controlling, das er angekündigt hat, das Nicht-Gelingen keine Option ist. Und wenn Wissing auf der einen Seite sagt, das Management soll erfolgreich werden können und auf der anderen Seite, dass es ohnehin gar keine Wahl hat, als erfolgreich zu werden, da sind ja personelle Konsequenzen denklogisch erstmal ausgeschlossen.
Naja, Fakt ist, dass die Vorstände strukturelle Dinge nicht ausreichend angegangen sind in den letzten Jahren. Sonst wäre es ja nicht zu der jetzigen Situation gekommen. Wissing ist in einer Zwickmühle. Er ist für die Bahn als Vertreter des Eigentümers, also des Bundes, verantwortlich. Zugleich erhält die Bahn im nächsten Jahr 10,4 Milliarden Euro Eigenkapital vom Bund. Da würde ich als Minister auch genau hinschauen, wo das Geld eigentlich hingeht. Er ist schließlich auch für die korrekte Mittelverwendung verantwortlich. Zugleich macht mir Sorge, dass beispielsweise die Kennzahlen offenbar noch nicht vorliegen. Sie sind für die Steuerung der DB-Infrago essentiell wichtig. Und ebenso verhält es sich mit dem Infraplan und der neuen Finanzierungsarchitektur. Offenbar gilt da dasselbe Prinzip wie häufig: Vertrauen in den Konzern ist gut. Das halte ich für extrem schwierig.
Interessant fand ich an der ganzen Sache auch, dass Wissing in seiner Argumentation bei dem Termin ja nahegelegt hat, dass die Rahmenbedingungen bei der DB Infrago schon recht stabil sind. Er hat gesagt, der Bund hat seine Hausaufgaben gemacht und ist, das Wort hat er öfter verwendet, in Vorleistung gegangen. Man habe das Hochleistungskorridorkonzept erarbeitet, wie erwähnt, Finanzierungsmittel aufgestockt, Bundesschienenwegeausbaugesetz hat er auch nochmal erwähnt. Die Wettbewerberverbände MOFAIR und die Güterbahn bezweifeln aber, dass schon alle Stellschrauben gedreht worden sind, um die Infrastruktur in eine gute Zukunft zu führen. Die Verbände kritisieren deshalb auch, dass in der Liste Forderungen für die interne Sanierung bei den Verkehrsunternehmen und für die Infrastruktur vermischt werden. In dem Forderungskatalog von Wissing steht ja zum Beispiel auch drin, der Rollout des europäischen Zugsicherungssystems ERTMS. Da geht es um die Digitalisierung der Infrastruktur. Und das ist was, wo es insgesamt eine Strategie von Bund und DB braucht, die aktuell ja auch in der Diskussion ist und bei der die DB auch immer wieder ein bisschen Eigenleben entwickelt. Aber das sind auch Themen, die vor allem davon abhängen, dass der Bund sie ausreichend finanziert, dass genügend Geld dafür verfügbar ist. Und vor allem Wissings Verkehrsministerium ist dafür zuständig, das beim Finanzminister zu organisieren. Und auch hier beim Thema Digitalisierung sieht es nicht gerade rosig aus finanziell. Und für solche Grundsatzfragen bei der Infrastruktur ist es ein bisschen unglücklich, sage ich mal, die in der internen Liste für die DB-Sanierung zu platzieren, wo der Minister sagt, das ist das, worum ihr euch kümmern müsst. Und andere sagen, naja, das ist Aufgabe des Ministers.
Also Wissing hat ja auf dem Termin allgemein so ein paar Sachen zur Infrastruktur gesagt. Er versicherte, dass kleine und mittlere Maßnahmen, die ja auch wichtig sind, nicht auf der Strecke bleiben sollen.
Ja, und es ist auch in Ordnung, wenn Wissing was zur Infrastruktur sagt und sogar sehr gut. Die Frage ist dann immer nur eben, an welchem Punkt und in welcher Zuständigkeit das eingeordnet wird. Einen letzten kurzen Punkt zum Thema Wissing DB 7-Punkte-Plan möchte ich gerne noch mit dir besprechen. Und zwar, dass die Pressekonferenz ja auch insofern für Wirbel gesorgt hat, dass sie zeitgleich mit einer schon Wochen im Voraus terminierten Veranstaltung der Wettbewerberverbände, Güterbahn MOFAIR, ProBahn war auch dabei und der Wagen hat der VPI auch, terminiert wurde. Auf der Veranstaltung wollten die Verbände die eben schon angerissene Strukturfrage klären, wie wird aus der Infrago, das ist ja ein Wortspiel für die als noch nicht fertig wahrgenommene Infrastrukturgesellschaft, eine Infrago. Und Wissing hatte seine PK ganz kurzfristig, einen Tag vorher, terminiert und dafür eingeladen. Und offenbar ist es auch so, dass Wissing ja für die Veranstaltung der Verbände angefragt war und gesagt hat, das passt nicht. Würdest du da in diese Terminansetzung irgendein Symbol reingeheimnissen oder denkst du, das war tatsächlich Zufall?
Ach, das ist schwer zu sagen und ich würde es mir nicht anmaßen zu spekulieren. Immerhin war Staatssekretärin Susanne Henkel bei der Veranstaltung der Verbände. Misslich war es vor allem für Journalisten, die nur kurz oder eben gar nicht zu der Veranstaltung gehen konnten. Ohnehin macht Wissing auf mich nicht den Eindruck, dass er die Wettbewerber und ihre Verbände irgendwie brüskieren will. Auf der Pressekonferenz sagte er noch was zu den Trassenpreisen, die durch die geplanten Eigenkapitalerhöhungen explodieren werden. Darunter leiden vor allem die Wettbewerber der DB. Aber er hat sich klar dazu bekannt, dass das System einer Revision bedarf. Und er hat zugesagt, dass das Ministerium mit den Beteiligten in einen Dialog treten wird. Das finde ich wichtig, das finde ich richtig. Und bei ihm ist offenbar die Relevanz angekommen.
Ja, ich möchte mir auch nicht anmaßen zu spekulieren. Aber neben den Punkten, wie du richtig gesagt hast, in denen Wissing und die Wettbewerber in der Problemanalyse übereinstimmen, gibt es auch Punkte, wo die Verbände und Wissing die Lage ganz anders einschätzen. Zum Beispiel eben bei der Einschätzung, wie gut die Frage der Umstellung der Infrastrukturgesellschaft auf die Gemeinwohlorientierung schon vorangeschritten ist. Da war auf der Verbändeveranstaltung, die ich auch besucht habe, ein ganz anderer Tenor zu hören, als der Bundesverkehrsminister ihn immer verbreitet, der die Reform jetzt schon für einen großen Erfolg hält. Und wenn man weiß, wie viel Arbeit auch er und sein Ministerium in diese Reform gesteckt hat, kann man das auch gut nachvollziehen. Und da wäre es durchaus auch denkbar, dass er dann nicht unbedingt Lust hat, sich bei den Verbänden hinzustellen, die die ganze Anstrengung im Grunde als wirkungslos beurteilen. Aber wie gesagt, wollte ich nur mal nach deiner Einschätzung fragen und denke, da sollte man auch nichts überinterpretieren.
Nee, finde ich auch. Und ich finde auch, viel wichtiger ist jetzt der Blick in die Zukunft und die weiteren Verhandlungen über den Haushalt. Die Bundesregierung hat im August ihren Haushaltsentwurf für 2025 an den Bundestag weitergeleitet, der sich im Herbst damit beschäftigen wird. Das war dann auch eben die letzte Fassung. Vorher gab es schon ein paar und ich würde einfach sagen, das war ein richtiger Hammer. Im Juli sollte die Deutsche Bahn erst 5,5 Milliarden Euro zusätzliches Eigenkapital bekommen. Dann wurden es kurze Zeit später 5,9 Milliarden Euro zusätzliches Eigenkapital. Und Stand August sind es nun 10,4 Milliarden allein für die Deutsche Bahn. Also innerhalb eines Monats kamen nochmal 4,5 Milliarden hinzu. Das ist schon eine ziemlich große Summe, die auch sehr viel Verantwortung mit sich bringt und Sorgfalt.
Genau, zumal das Thema mit dem Eigenkapital, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, mit Blick auf die Trassenpreise durchaus problematisch ist. Deshalb schauen wir uns das hier nochmal an, wie diese riesige Eigenkapitalsumme im jüngsten Regierungsentwurf überhaupt entstanden ist. Die Bundesregierung hat sich bei der Vorstellung des ersten Haushaltsentwurfs im Juni ein paar Instrumente ausgedacht, wie sie Ausgaben im Haushalt schuldenbremsenneutral ausgestalten kann. Dazu gehörten auch Mittel für die Eisenbahninfrastruktur und in der Zwischenzeit hatte man diese Ideen eben geprüft. Manche wurden verworfen, aber manche wurden auch bestätigt und es kam heraus, dass man bei der Schiene schuldenbremsenneutral umschichten kann. Und zwar genau die 4,5 Milliarden Euro, die du eben erwähnt hast. Die waren zuvor, also im ersten Haushaltsentwurf, als Zuschüsse für verschiedene Bereiche geplant. Ersatzinvestitionen, Digitalisierung, Neubau, da gibt es ja die entsprechenden Haushaltstitel. Und solche Zuschüsse, die gelten allgemein als Königsweg für die Infrastrukturfinanzierung, weil der Bund sie einfach direkt auszahlt für die gewollten Zwecke und die dann sozusagen direkt in die Schiene fließen. Der Nachteil aus Sicht der Bundesregierung daran ist aber, dass man sie auf die Schuldenbremse anrechnen muss. Deshalb wurden Zuschüsse in Höhe von eben diesen 4,5 Milliarden Euro gestrichen und in gleicher Höhe in Eigenkapitalerhöhungen umgewandelt. Das ist das eine Instrument. Der neueste Haushaltsentwurf sieht aber noch ein weiteres vor, Susanne.
Genau, und zwar ein Bundesdarlehen in Höhe von 3 Milliarden Euro. Das soll die DB verwenden, um Anleihen, die bisher am Markt platziert sind, zu besseren Konditionen abzulösen. Das nennt man auch finanzielle Transaktionen und das soll eben schuldenbremsenneutral sein.
Genau, das ist das zweite Instrument. Und zu diesen beiden Instrumenten habe ich aber auch noch ein paar grundsätzliche Fragen, bei denen ich aktuell noch auf der Suche nach Antworten bin. Beim Eigenkapital bin ich wenigstens ein Stück weit fündig geworden. Die Thematik ist hier, dass das Eigenkapital, das die DB bekommt, in der Bilanz bei den Passiva, also bei der Mittelherkunft, auftaucht. Da sollen dann eben die 10,4 Milliarden Euro zusätzlich stehen. Und wenn die DB das nun investiert, dann wandert es sozusagen eins zu eins rüber in die Aktiva, in Anlagevermögen oder Ähnliches, also dort auf die Seite, wo die Mittelausgaben stehen und das Eigenkapital ist dann stabil, wenn es eben 1:1 von den Passiva in die Aktiva wandern kann und im Grunde gleich bleibt. Es ist dann nur nicht mehr Geld, sondern es ist einfach eine Schiene, die dann auf der Strecke liegt und in die investiert wurde.
Und es ist ein realer Wert, der geschaffen wird damit.
Genau, ein realer Wert. Dieses Eigenkapital kann aber auch aufgezehrt werden. Und zwar entweder, wenn das Unternehmen Verluste macht oder wenn das Eigenkapital nicht in Investitionen fließt, sondern in Aufwendungen. Und Aufwendungen sind etwa auch Instandhaltungsaufgaben. Also wenn man reine Instandhaltung betreibt. Und die DB, die hat ja jetzt einen ganzen Haufen Ausgaben vor sich. Einerseits Investitionen, aber andererseits auch eine ganze Menge Aufwendungen, also Instandhaltungsaufgaben. Und ich hatte mich gefragt, ob es deshalb auch sein kann, dass das Eigenkapital mit der Zeit wieder sinkt. Das habe ich auch mal bei der DB nachgefragt und da hieß es, das Eigenkapital soll nur für Investitionen eingesetzt werden, also der Eigenkapitalstock stabil bleiben. Und spannend wird es da etwa beim Thema Generalsanierung. Das ist ja so ein Hybrid. Man, oder zumindest ich, weiß nicht genau, welche Maßnahme genau als was gilt. Und 10,4 Milliarden, die man investieren möchte und nicht also in Instandhaltung stecken möchte, das ist ja schon eine ganze Menge. Sind wir mal gespannt.
Und da ist dann die Frage, wer das weiß und es kontrolliert und sagt dann Wissing, das ist jetzt einfach Sache der DB, das müssen die machen und dann ist man wieder an demselben Punkt mit viel Geld und wenig Kontrolle.
Ja, das kann passieren, aber man muss auch sagen, dass Institutionen wie der Bundesrechnungshof schon immer ein Auge drauf haben und die DB muss ja auch immer ihre Geschäftsberichte abgeben nach nationalen und internationalen Standards. Da schauen wir auch Wirtschaftsprüfer nochmal drauf und da wäre ich schon bereit, der DB einen Vertrauensvorschuss zu geben, aber es bleibt natürlich eine spannende Frage. Bei den Eigenkapitalerhöhungen noch spannender finde ich sie bei den Darlehen. Da bin ich echt noch ein bisschen ratlos, weil die DB soll mit diesen Darlehen ja Anleihen, die sie jetzt am Markt hat, ablösen. Und die DB hat es auch nochmal betont, als ich sie gefragt habe, diese Bundesdarlehen sollen nur für die Infrastruktur eingesetzt werden. Aber die Anleihen, die sie damit ablösen soll, die sind wiederum für den ganzen Konzern, wenn ich das richtig im Blick habe. Und da ist dann schon die Frage, wie man mit dieser Situation umgeht.
Na gut, das wird sich dann zeigen. Und für detaillierte Regelungen haben Bund und DB ja auch noch ein wenig Zeit. Im Moment ist ja noch nicht mal alles beschlossen. Der Haushaltsentwurf wird jetzt gerade vom Bundestag bzw. im Haushaltsausschuss beraten. Ist jetzt gerade losgegangen und das dauert ja alles noch ein bisschen. Dann kommt noch die Bereinigungssitzung im November und final wird der Haushalt sowieso erst im Dezember verabschiedet. Das Entscheidende bei der ganzen Finanzierungsfrage ist ohnehin weniger, wo das Geld herkommt, sondern was es für den Markt bedeutet und wo es hingeht.
Genau, und für den Markt bedeutet das eine ganze Menge, weil heute ist es ja so, dass das Eigenkapital gesetzlich vorgesehen verzinst werden muss und das erzeugt Kapitalkosten. Und wenn die InfraGo die Trassenpreise berechnet, muss sie schauen, dass sie ihre Kosten wieder einnimmt und wenn sie durch die Unsummen an Eigenkapital immer mehr Kapitalkosten hat, Klammer auf, die sie durch Baukostenzuschüsse nicht hätte, muss sie diese höheren Kapitalkosten auch auf die Trassenpreise umlegen. Und das sind dann Trassenpreisanträge, die die DB InfraGo stellt, bei denen man schon von Explosionen sprechen kann, was da an Trassenpreiskosten für die Eisenbahnverkehrsunternehmen entstehen. Auf mittlere Sicht ist es, glaube ich, deswegen unumgänglich, dass man sich mal über dieses grundlegende Problem Gedanken macht und entweder über die Frage, ob Eigenkapital wirklich der beste Weg ist, die Schieneninfrastruktur zu finanzieren oder ob man einen Umgang findet, die Verzinsungsprobleme oder die Kapitalkostenprobleme eben mit irgendwelchen Regelungen in den Griff zu kriegen.
Ja, es ist schon ein bisschen absurd, dass es auf der einen Seite die Trassenpreisförderung gibt, wo der Bund die Wettbewerber unterstützt, zugleich aber die Bahn Eigenkapital bekommt, womit dann wiederum die Trassenpreise steigen und der Bund ja theoretisch jetzt noch mehr zahlen müsste, um die Wettbewerber wieder zu unterstützen. Also ich hoffe, dass die Regierung das in dieser Legislaturperiode, also bis zum nächsten Sommer noch schafft, da eine Regelung zu finden. Sonst ist der Markt irgendwie schief. Wir wollten uns ja noch einem anderen Thema zuwenden, nämlich der InnoTrans, die Ende September stattfindet. Auf jeden Fall wird dieses ganze Thema Trassenpreise auch dort diskutiert. Und auch die Rahmenbedingungen und für die Eisenbahnindustrie.
Genau. Es ist zugegebenermaßen ja auch kein Zufall, dass wir unseren Podcast gerade jetzt starten, wo diese große Eisenbahnmesse ansteht. Wir dachten, dass der Zeitpunkt gut ist, wenn das Thema sowieso in aller Munde ist, dann auch mit unserem neuen Eisenbahn-Podcast zu starten. Von 24. bis 27. September jedenfalls wird das Messegelände in Berlin wieder aus allen Nähten platzen. Die Hallen und auch das Gleisgelände draußen sind von der InnoTrans bis auf den letzten Platz und den letzten laufenden Meter Gleis ausgebucht. Wirst du denn auch dort sein auf der Messe?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ein totaler Fan davon. Für die DVZ mache ich weniger Bahntechnik-Themen, aber ich finde es einfach jedes Mal unglaublich spannend, mir diese ganzen technischen Innovationen anzuschauen und eben auch dann mit den Unternehmern zu reden. Und ich mag einfach diese Messeluft. Außerdem moderiere ich ein Panel zum Thema von der Idee bis zur Umsetzung. Was brauchen wir, um Innovationen im Schienenverkehr voranzubringen? Das organisiert das Deutsche Verkehrsforum und es wird sehr interessant, weil unter anderem der Hamburger Verkehrssenator da sein wird. Und für dich ist die InnoTrans wahrscheinlich überhaupt das Ereignis des Jahres.
Es ist sie und ich freue mich auch tatsächlich sehr auf die Messe. Das ist immer eine sehr intensive und auch erfüllende Woche. Als Europress haben wir dort auch einen Messestand auf der InnoTrans in Halle 4,2 auf Stand 115. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn die Hörerinnen und Hörer, die dort auf der Messe sind, vorbeikommen. Am Stand werde ich auch ein paar Interviews führen. Wir haben dort eine ICE-Sitzgarnitur und veranstalten da zum ersten Mal das Format Talk im Abteil. Da spreche ich bzw. meine Kolleginnen und Kollegen dann jeweils für 15 bis 20 Minuten mit einer interessanten Persönlichkeit der Branche über ein spannendes Thema. Und auch da freuen wir uns über Zuhörerinnen und Zuhörer vor Ort. Ein Highlight, muss ich sagen, ist auch schon meine Anreise nach Berlin. Verschiedene Akteure aus dem Eisenbahnsektor auf europäischer Ebene fahren nämlich am Vortag mit dem sogenannten EU-Train von Brüssel nach Berlin. Und da darf ich dann eben auch mitfahren und bin gespannt, was man aus der europäischen Bahnpolitik so hört. Und was ich dort erfahre, werden dann die Leserinnen und Leser von Rail Business auch aus erster Hand lesen können.
Das klingt sehr spannend. Das heißt, du fährst erstmal nach Brüssel, um dann dort in den Zug zu steigen und um dann nach Berlin zurückzukommen?
Genau, aber ich muss relativieren sagen, dass ich das Wochenende davor aus privaten Gründen sowieso in Köln bin und dann ist von dort der Weg nach Brüssel nicht mehr ganz so weit.
Das trifft sich ja gut. Ich drücke die Daumen, dass es auch reibungslos klappt und ihr auch zum Start der InnoTrans dann pünktlich da seid. Ja, und damit sind wir durch für heute mit unserem Erstlingswerk, der gemeinsame Podcast von DVZ und Aurel Press. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie gern mehr hören möchten. Sie können uns auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen, Anregungen oder Kommentare sind natürlich herzlich willkommen. Bitte schicken Sie sie an redaktion@dvz.de oder landwehr@dvz.de oder julius.fiedler@dvvmedia.com. Anregungen, Kritik und alles, was Sie loswerden möchten, können Sie da hinterlassen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und bis bald. Ihre Susanne Landwehr
und Ihr Julius Fiedler. Bis dann.
Bis dann.